zu unserer Veranstaltung heute. Wir freuen uns über so zahlreichen Zuspruch. Wir warten noch auf unseren Pressesprecher Philipp Marker, den Pressesprecher von ProFans. Der ist in wenigen Minuten da, aber wir fangen jetzt einfach schon mal an, indem wir vorstellen, wer hier sitzt, damit Sie schon mal einen Eindruck haben. Wir haben ganz außen René Lau als Vertreter der AG Fan-Anwälte. Wir haben daneben Alex Schulz, ein Sprecher von ProFans. Wir haben Volker Goll von der COS, der Koordinationsstelle der Fanprojekte. Ich selbst bin Jakob Falk, ebenfalls von ProFans. Neben mir wird hoffentlich gleich Philipp Markert, auch von ProFans, unser Pressesprecher, eintreffen. Daneben haben wir Janis Busse, der hier als Sprecher für die Kampagne Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren ist. Daneben haben wir Robert Pohl von der Interessengemeinschaft Unsere Kurve und ganz außen Thomas Beckmann von der BAG, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Ich kann ein paar Worte gerne dazu sagen, weswegen wir hier heute eigentlich sitzen. Und zwar haben wir insbesondere den Fanorganisationen seit einiger Zeit, seitdem wir von diesem Sicherheitsgipfel, der nebenan stattfindet, überlegt, wie wir mit dieser Situation umgehen, und wir haben rechtzeitig und regelmäßig angefragt, ich sage mal legal, an dieser Sicherheit von uns teilnehmen zu können, weil wir es wichtig finden, dass wir, sage ich mal, als Betroffene und als Experten dieser Themen an diesen Diskussionen beteiligt werden. Uns wurde mitgeteilt, dass das nicht vorgesehen ist, sondern dass diese Sitzung nur von den Verbänden, Politikvertretern und den Vereinen geführt werden soll, woraufhin wir überlegt haben, wie wir damit umgehen können, und haben, da gibt es natürlich ganz viele Überlegungen, was macht man schnell, wie eine Demo oder was kann man tun, und wir haben überlegt, dass für uns das Effektivste eigentlich ist, nicht nur zu meckern und zu sagen, wir wurden wieder benachteiligt, wir wurden wieder nicht beteiligt, sondern zu sagen, wir wurden wieder nicht eingeladen, aber dafür laden wir ein. Und wenn die Themen so dringlich sind, dass es eine Sicherheitskonferenz geben muss, dann sind wir doch gerne auch hier bereit, über diese Themen zu sprechen. Und deswegen eine Einladung für heute Nachmittag an die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz drüben zu uns zu kommen und mit uns, den Fanvertretern, aber auch mit anderen Experten wie den Fananwälten oder den Fanprojektern über diese Themen zu reden. Wir sehen es als unerlässlich an, dass diese verschiedenen Bereiche, die mit dem Themenschwerpunkt Fanarbeit zu tun haben, bei diesen Diskussionen beteiligt werden. Das ist ungefähr die Idee. Wir wissen nicht genau, wer nachher hier kommen wird. Wir hoffen, dass es eine große Runde wird und wir interessante und wichtige Diskussionen führen können, aber wir sind da natürlich ein bisschen im Dunkeln, wer hier nachher tatsächlich aufschlagen wird. Wir könnten uns vorstellen, dass wir das jetzt am besten so machen, dass wir einfach Fragen aus dem Publikum beantworten. Wir würden darum bitten, wenn Sie schon Fragen in einem bestimmten Bereich haben, wie zum Beispiel Pyrotechnik, wie vielleicht Fragen zur CIS-Statistik, da haben wir mit den Juristen hier gute Beispiele, oder zu den Fanprojekten, dass wir die möglichst gleich ein bisschen verteilen, weil wir da eben die verschiedenen Experten hier am Tisch dazu zu sitzen haben. Ansonsten können wir das auch gerne vermitteln.
Ich bin Lars Spanagel, mein Name vom Tagesspiegel. Ich weiß jetzt nicht, wer es am besten beantworten kann. Es gab ja in diesem Sommer sehr viele Strafen, die vom Deutschen Fußballbund ausgesprochen wurden, gegen ganz verschiedene Vereine für sehr verschiedene Vergehen. Kann man da einen Grundtenor irgendwie zusammenfassen, wie das bei Fans angekommen ist? Ich weiß nicht, ob dann ProFans was da sagen kann.
Es ist natürlich immer schwierig, für die Fans zu sprechen, denn selbst wir stehen nur für einen gewissen Teil von Fans in der Repräsentation. Generell wird die Sache kontrovers diskutiert und zumindest aus den Gesprächen, die ich mitbekommen habe, gibt es auch reichlich Bedenken zu den zu den Strafen, die gewählt wurden, was einmal die Einheitlichkeit der Behandlung angeht, zum anderen eben auch die tatsächlichen Sprachen, die ausgesprochen wurden. Also da wurde eine Unverhältnismäßigkeit angemerkt und so weiter. Also dass man schon bemängelt, dass das irgendwie transparent wäre, nach welchen Maßstäben da geurteilt wird und nach welchen nicht. Das ist so das, was ich mitbekommen habe, und dass man teilweise sogar auch die Vereine ermutigen würde, sich doch auch juristisch kritischer mit diesen Urteilen auseinanderzusetzen und dagegen vorzugehen.
Das große Problem, was halt daran für uns eigentlich aus Fansicht besteht, ist, dass halt teilweise Einzelvergehen halt auf die gesamte Fanszene übertragen werden, was halt eben sehr problematisch ist und auch sehr kontrovers oder intensiv diskutiert wird, wobei den Fans, denke ich, auch sehr viel Unverständnis dabei ist, dass man halt eben diese Kollektivstrafen ausspricht. Und die Frage ist halt, ob das in Zukunft das nicht gelingt ist, weil es gerade auch schon Beispiele, wo man gesehen hat, dass das Ausgang von Fans nicht funktioniert. Und der DFB hat sich eigentlich dem abgeschworen, aber wir hoffen und wünschen uns, dass man halt in Zukunft, wenn entsprechende Sachen vorfallen, dass man im Prinzip dann die Einzelfehler bestraft und dann nicht ganz auf einmal organisiert.
Gerade noch ergänzen darf, was uns aus Fansicht bei der ganzen Geschichte wirklich fehlt, ist die Versachlichung. Also allein die Tatsache, wenn man die Beispiele jetzt nimmt, Platzsturm in Karlsruhe und Platzsturm in Düsseldorf, dass das ja wirklich auch letzten Endes von der Strafung her gleichgesetzt wurde. Das sind zwei völlig verschiedene Spiele und zwei völlig verschiedene motivierte Platzstürme gewesen sind. Das ist untergegangen. Also das, was in Düsseldorf passiert ist, passiert jede Saison in allen Ligen, wenn eine Mannschaft aufgestiegen ist, da halt mit dem unglücklichen Umstand, dass das Spiel halt noch nicht abgeschlossen war, aber wo es überhaupt keinerlei Absicht gab, neben negativen Absichten auf den Platz zu gehen und andere Menschen zu schädigen. Und gerade wir setzen uns immer dafür ein, dass die Verhältnismäßigkeit und vor allen Dingen, dass auch die Nachvollziehbarkeit einfach wichtig ist. Das gilt jetzt in dem Fall für die Strafen in Richtung der Vereine, die sie da erst tragen müssen. Aber natürlich ist es auch übertragbar auf die Strafen, die dann den Fans gegenüber ausgesprochen werden. Da muss man einfach ganz klar differenzieren.
Matthias Osnerlass, mein Name von der Deutschen Presseagentur. Wie sehen denn die Erwartungen überhaupt generell aus, von den Fans und auch den anderen Organisationen, was jetzt diesen Sicherheitsgipfel angeht? Kann man das so generell ausdrücken, eher negativ, positiv? Was erwartet man sich davon, jetzt von der Sitzung mit dem drüben im anderen Hotel?
Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass wir enttäuscht sind, dass wir beteiligt wurden und daher auch nicht genau wissen, was die da eigentlich besprechen wollen. Da uns ja auch keine weiteren Informationen darüber gegeben wurden, die auch am Ende oder ähnliches. Das hat den Eindruck, als gäbe es hier einen weiteren Schritt, der die Problemfelder, die hier bestehen, lösen soll, mit dem Verzicht einer Beteiligung von Fans dabei. Und das ist auf jeden Fall kritisch von uns vorher bemerkt worden, deswegen machen wir auch diese Veranstaltung. Und zu den Inhalten, wie gesagt, können wir eigentlich nur mutmaßen, was da besprochen werden soll. Aber konkrete Sachen sind
hast du eine Erklärung, warum jetzt diese Einladung nicht ausgesprochen wurde?
Es ist einfach, es sei nicht vorgesehen. Es sei ein Treffen mit den Verbandsvertretern, mit der Politik und den Vereinsvertretern. Es sei nicht vorgesehen, weitere Ergänzungen vorzunehmen. Wir wären eben der Meinung gewesen, dass solche Diskussionen zu diesen Themen ohne Fanvertreter, ohne Vertreter der Fananwälte, ohne Vertreter der Fanprojekte, der Fanbetreuung, im Grunde genommen zwecklos sind, weil das sind die Expertisen, die zu diesen Themen was sagen können. Und auch wenn vielleicht mal Vereinspräsidenten sehr betroffen sind, vor allem wenn es um Strafen geht in diesen Fällen, sind sie doch in den meisten Fällen nicht diejenigen, die mit tatsächlicher Fanarbeit konfrontiert sind und die da Prognosen oder Thesen abgeben könnten, auf welchem Wege man vielleicht größere Erfolge ziehen kann.
Ja, Haben Sie es richtig verstanden, dass Sie jetzt hoffen, dass von der Konferenz von drüben jetzt noch jemand kommt, um an der Diskussion teilzunehmen?
Das ist unsere Einladung an die Teilnehmer der Konferenz, dass Sie doch gern Ihre Themen, die scheinbar so unter den Linien brennen, dass Sie eine Sicherheitskonferenz veranstalten, diskutieren können.
Vielleicht noch ergänzen dazu, also wir definieren das ja nicht als Gegenveranstaltung, sondern als Angebot. Und die Zeit ist für uns natürlich auch auf so einem Sicherheitsgipfel, da ist halt die Frage, ob man innerhalb von 3 Stunden mit der großen Anzahl von Teilnehmern wirklich tiefgründig über die Probleme diskutieren kann. Es gab ja im Vorfeld auch beim DFB entsprechende Kommissionen, die sich mit bestimmten Sachen auseinandergesetzt haben. Für uns ist einfach wichtig in Zukunft, dass bei diesen ganzen Gesprächen, wo teilweise auch Fans mitgeteilt sind, also dann ganz so, dass gar keine Fans dabei sind, aber letztendlich ist es wichtig, dass man aus diesen Gesprächen auch entsprechende Ergebnisse hervorbringt. Und das ist vielleicht der größte Kritikpunkt, der an diesen bisherigen Dialog immer gerichtet wird von uns, dass eben diese Gespräche wenig Ergebnisse hervorbringen. Eigentlich zu nennen ist in der Vergangenheit die Überarbeitung der Stahl- und Kursrichtlinien, die wirklich aus Fansicht vielleicht eine positive Verbesserung gemacht haben. Alle anderen Themen, ob das nun Pyrotechnik oder Anschlusszeiten, Spieltagsterminierung etc. war, sind halt alles Dinge, wo Fans nach wie vor viele Kompromisse eingehen müssen oder im Prinzip gar benachteiligt werden, weil im Prinzip die Forderungen, die wir haben, selten berücksichtigt und ernst genommen werden. Und das ist halt unser Wunsch, dass das im Prinzip in Zukunft sich ändert.
Ich kann noch was ergänzen, der Wolf von der Goldenen Turmstelle Frankfurt, Frank Achmer, der mich oder uns hier eingeladen hat. Und da bin ich sehr froh, hier auch als Gast zu sein. Es passt halt alles ein bisschen auf Ihre Frage, passt ein bisschen in die Linie, diesen Dialog oder diese Kommunikation wirklich immer nur als Regelverkündung zu interpretieren und nicht als wirkliche Kommunikation zwischen Partnern. Wenn man sieht, was Fans inzwischen, also Fans, klingt auch immer so ein bisschen nach Kindergarten, aber Fanorganisationen, die hier am Tisch sitzen, oder auch die Fans, Ultragruppen, die aktiven Fans in den Kurven, was die alles für Kommunikationsangebote in den Vereinen oder bundesweit auf die Beine stellen. Hier der Kundenkreis in Berlin, das war meines Erachtens ein sensationelles Angebot, wurde leider mit Missachtung bestraft, von den allermeisten eingeladen, also auch den Vereinen vor allen Dingen, die das Angebot, dieses Kommunikationsangebot nicht ernst genommen haben, nicht mal vorbeigekommen sind und mit den Leuten gesprochen haben, die es betrifft. Das ist halt ein schlechtes Zeichen, denn immer wenn es ernst wird, wenn es Probleme gibt, setzt man die Kunde oder dreht man sich im eigenen Kreis, setzt darauf, sich nicht mit den unbequemen, so unbequem sind die Meinungen ja gar nicht, der professionellen Fanarbeit zum Beispiel, das ist eigentlich völlig unverständlich, dass Fanbeauftragte nicht für Projekte, dass die Expertise derjenigen, die damit arbeiten, die überhaupt nicht zurückgegeben wird. Das zeigt eigentlich, dass es immer nur der Sicherheitsfokus ist, immer nur aus der Sicherheitsperspektive, die Politik meldet sich überhaupt nicht zu Wort und oder wird auch gar nicht gewünscht. Das ist natürlich fatal. Da kommt auch nichts anderes raus, als immer mehr Verpflichtung.
Ja, Doris Herrmann von der Süddeutschen Zeitung. Die Sicherheitskonferenz hat ja jetzt ihre Ergebnisse noch nicht verkündet, die offizielle, aber der Herr Bundesinnenminister hat ja eigentlich schon gesagt, dass das wichtigste Ergebnis sein wird, dass die Vereine mehr in die Pflicht genommen werden müssen. Was können Sie sich darunter was vorstellen, dass die Vereine in die Pflicht genommen werden?
Also wir können dazu vielleicht sagen, was wir selber uns darunter vorstellen. Das wäre in diesem Fall eine Verantwortung der Vereine ihrer Fanarbeit gegenüber. Und das bedeutet bei einigen Vereinen vor allen Dingen noch ein ganzer Spielraum nach oben, was das Engagement tatsächlich angeht. Und da geht es vor allen Dingen natürlich um die Dialogbereitschaft. Wir haben die Überzeugung, dass je mehr Fans mit ihrem Verein verbunden sind, umso weniger Probleme wird es auch geben. Und sei es im Umgang mit Pyrotechnik oder anderen Problemfeldern. Und dass diese Fälle natürlich nur durch eine enge und feste Zusammenarbeit gelöst werden können. Und mutmaßliche Forderungen nach mehr Sanktionen von beispielsweise Ultragruppen bei den verschiedenen Vereinen sehen überhaupt nicht als zielführend an. Ich denke, dass das genau das Gegenteil erreichen wird, dass die Leute vom Verein weiter distanziert, radikalisieren wird und dafür sorgen wird, dass diese Leute sich eben nicht verbunden und verantwortlich fühlen. Und wenn man möchte, dass sich Fans verantwortlich fühlen können, dann muss man ihnen auch erstmal die Möglichkeit geben. Und dazu muss man sehr dialogoffen sein und dazu muss man ihnen auch zahlreiche Privilegien erstmal überhaupt zum Ausleben ihrer Fankultur ermöglichen. Ansonsten ist da ein Zusammenwachsen schwer vorstellbar. Und das ist das, was von den Vereinen gefordert werden muss. Es gibt Vereine, bei denen läuft das gut, bei denen sind bereits Fans regelmäßig am Tisch, da gibt es regelmäßige Dialoge. Da ist man mit allen Teilen des Vereins und der Fanszene in guten Gesprächen. Es gibt aber auch Vereine, da ist das absolut eine Traumvorstellung. Und wenn Vereine die Pflicht genommen werden müssen, dann ist es das.
Und hast du den Eindruck, dass der Bundesinnenminister es auch in diesem Sinne versteht?
Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nur mutmaßen. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil ich denke, dass es der einzig tatsächlich lösungsorientierte Weg sein kann. Es kann niemandem geholfen sein, wenn gewisse Gruppierungen oder gewisse Teile der Fanszene ausgegrenzt werden und sich radikalisieren. Das kann nicht im Interesse von den Gruppierungen sein.
Okay. Ich möchte vielleicht ergänzen. Mein Name ist René Laub, bin von der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte. Und wenn Sie dieses Zitat vom Herrn Bundesinnenminister bringen, sehen wir es als Juristen natürlich ein bisschen pragmatischer. Der Fan sieht es natürlich vielleicht mit einer Wunschvorstellung, wie er es gerne hätte, aber wir als Juristen sind ja sehr nüchterne Menschen, die versuchen sehr logisch zu denken, und wenn ich Herrn Friedrich so richtig verstehe, wenn ich mal ihn beobachtet in den letzten Monaten, dann befürchten wir, dass, wenn er meint, die Vereine müssen mehr in die Pflicht genommen werden, dass die Vereine mehr Repressalien, mehr Sanktionen gegenüber den Fans ausüben müssen. Das ist unsere Befürchtung als Fananwälte, und das haben wir auch in unserer Praxis in den letzten Monaten und Jahren immer mehr festgestellt, dass nicht nur die Justiz bei entsprechenden Problematiken eingreift, was ihre Pflicht ist, nach unserer Gesellschaftsordnung, aber dass auch die Vereine meist auf Druck der Polizei oder auch auf Druck des Verbandes in bestimmte Situationen eingreifen, wo sie möglicherweise gar nicht eingreifen wollten. Weil sie gerade, so wie auch der Jakob gerade sagte, man im Gespräch ist und dann aber den Druck bekommt, doch gegen Fans entsprechend vorzugehen. Das ist meist die öffentliche Meinung, die dann da eine Rolle spielt, der man sich fügen muss. Kommunalpolitiker üben Druck aus, ein Verein soll im guten Licht stehen. Und insofern befürchten wir als Juristen, dass die Formulierung von Herrn Friedrich, die Vereine in die Pflicht nehmen, zukünftig mehr Repressalien, mehr Sanktionen, mehr Strafen für Fans bedeuten könnte.
Also die Befürchtung teile ich auch, kann die Arbeitsgemeinschaft der Fanprojekte auch. Allein schon die Tatsache, dass jetzt heute Morgen wieder der Bundesinnenminister in einem Interview die Androhung der Option des Stehplatzverbots erneuert hat, nachdem es ja erst so ein bisschen wirkte, wie so eine kleine Rolle rückwärts, hat es jetzt heute nochmal erneuert. Deswegen befürchte ich auch, dass diese Forderung an die Vereine eher in die repressive Richtung geht. Ich möchte auch nochmal auf den Punkt eingehen, was das Verhältnis der Vereine zu den Fans und auch die Forderung an die Vereine angeht. Deswegen bin ich auch ganz klar der Meinung, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wirklich eine bundesweit einheitliche Fancharta ins Leben zu rufen, sondern dort muss meiner Meinung nach ganz klar lokal geregelt werden. Das ist halt, an jedem Standort gibt es völlig unterschiedliche Bedingungen und Voraussetzungen, völlig unterschiedliche handelnde Personen. Und vor allen Dingen kann man vor Ort dann auch viel mehr Wert drauf legen und darauf achten, was gibt es denn auch für positive Ansätze. Die momentane Diskussion, die wirkt einfach so, wie kann man die Strafen noch erhöhen, wie kann man noch mehr Regeln schaffen, warum versucht man nicht mal das Ganze umzudrehen. Und gerade wenn man vor Ort schaut, was hat man für eine Fankultur, was hat man für eine Fanszene, welche Möglichkeiten ergeben sich denn da, was gerade schon angesprochen wurde, dadurch diese Bindung auch zu schaffen zwischen Vereinen und Fans. Das, was an vielen Standorten in den vergangenen Jahren meiner Meinung nach viel zu sehr vernachlässigt wurde, gerade im Hinblick auf Bau von neuen Stadien, wo man in erster Linie darauf aus war, zu schauen, wie vermarkte ich mein Stadion am besten und wie werde ich die Logen los, dass man viel zu sehr das Hauptaugenmerk auf den wichtigsten Teil des Fußballs, neben dem rollenden Ball natürlich, aber auch die Stadionbesucher, auf die Fans, dass man das absolut vernachlässigt hat. Und ich finde halt, wenn man, das scheint ja momentan stattzufinden, so einen Wertediskurs über Möglichkeiten und Grenzen von Fankultur führt, dann muss man das natürlich mit den Fans machen. Und nicht ohne sie und schon gar nicht gegen sie. Und deswegen auch die Sorge, dass da heute möglicherweise Dinge verkündet werden, allein schon um die Politik zu beruhigen, zufriedenzustellen oder auch den öffentlichen Druck nachzugeben. Deswegen finde ich es sehr wichtig und deswegen unterstützen wir auch eben diese Veranstaltung hier heute insbesondere, begrüßen diese Dialogbereitschaft, die von Fanseite immer noch besteht. Und ich betone auch immer noch, ja, es ist jetzt ein wiederholten Male und ich hoffe wirklich, dass dieses Angebot angenommen wird. Und auch wenn es nur vielleicht ein paar Vertreter sein werden, die man damit herkommen, aber dann das wäre schon mal als Zeichen, als Signal zu werden.
Mir ist schon klar, dass es wahrscheinlich schwierig ist, aber ich würde euch mal gerne wissen, welche Vereine denn da noch konkret Nachholbedarf haben in der Arbeit mit den Fans und welche Vereine das gut machen.
Also ich möchte da jetzt, glaube ich, niemand irgendwie einen Pranger stellen. Es ist auch natürlich unterschiedlich, sage ich mal, zu bewerten, wie das in den verschiedenen Standorten schon funktioniert und nicht funktioniert. Das ist unterschiedlich, was es da für Ergebnisse gibt. Aber insgesamt kann man das doch deutlich machen, dass das sehr ausbaufähig ist. Also es gibt Vereine, bei denen es bereits ganz gut läuft. Ich kann jetzt nur für meinen Verein sprechen, Hertha BSC, wo wir einen guten Austausch, einen guten Dialog stehen und dadurch auch auf einer Vertrauensbasis, sage ich mal, zusammenarbeiten können. Aber das ist sicherlich bei anderen Vereinen das zu sehen. Erst FC Köln wird wir machen jetzt einen neuen Anfang mit dem neuen Präsidenten, wo wir auch gute Hoffnung haben, dass das eine Lösung sein kann, die eben nicht bedeutet, die Ultras von anderen Bereichen irgendwie abzugrenzen und da irgendwie eine Aussortierungspolitik zu fahren, sondern eben mit allen Vertretern zusammenzusitzen und versuchen, an den Themen zu arbeiten. Dazu gehört übrigens auch, wenn es um das Thema Dialogbereitschaft geht, dass es keine Tabus für Dialog geben darf. Wenn dann natürlich von DFB und DFL von oberster Stelle, sage ich mal, beim Thema Pyrotechnik einfach so ein Deckel draufgesetzt wurde und wir können über alles reden, dann ist das ein schlechtes Beispiel. Wie soll das an den lokalen Standorten funktionieren, wenn einige Themen gar nicht besprochen werden können? Das ist sehr schwierig.
Ich kann mal noch ergänzen zu dieser Frage, wie man einfach mal einen Vergleich zieht, wie viel Geld wird von dem, was die Vereine jetzt aus diesem Verkauf von Marketingverträgen mehr erlösen als in der Vorsaison oder in der Neumarkt, wie viel wird von dem Geld dann im Prinzip in Fanarbeit und in die Förderung positiver auf der Fankultur gesteckt und wie viel geht davon vielleicht in den Gehälter von Spielern, die man neu verpflichtet, und da sieht man eigentlich schon so das Missverhältnis, was halt aktuell besteht. Dass eben zu wenig Geld dann eben auch für die positiven Dinge dann zur Verfügung stehen oder eben für die Fanprojekte, wo man halt in vielen Bereichen dann einspart, anstatt gleich nochmal zu investieren.
Ich kann da konkrete Zahlen.
Ich würde auch noch was ergänzen. Ich glaube, die wenigsten Vereine haben begriffen, dass man die aktiven Fanszenen genauso pflegen und hegen muss wie die VIP-Sponsoren. Ich glaube, das ist noch eine seltene Erkenntnis sozusagen bislang. Das ist aber eine ganz wichtige Erkenntnis, weil jetzt, oder wir sind schon wieder Dauerkartenrekord in der Bundesliga. Ständig machen wir, glaube ich, in den Kassen bei denen Zuschauerrekord. Scheint also nicht so zu sein, dass die Marke nicht läuft. Sie läuft, sie rennt und sie rennt deswegen, weil es auch so ein Spektakel ist. Sie rennt nicht nur wegen dem Jugendfußball oder dem schlechten oder dem spannenden, sondern eben auch wegen dem Spektakel auf dem Rennen. Und deswegen sollen die Leute, die das veranstalten, genauso gepflegt und gelebt wie alle anderen auch. Nicht mit Geld, aber mit der Wahrnehmung, mit der Wertschätzung und nicht nur, wenn es mal Probleme gibt.
Was ist denn die Vision von ProFans für eine Kommunikation? Also der DFB würde ja vermutlich auch einfach sagen, wir haben die AG Fanbelange, die haben wir institutionalisiert, wir reden ja mit Fans. Und da sind ja auch Leute von euch, DRG, ich bin jetzt unsere Kurve vertreten. Warum aus eurer Sicht funktioniert das als Gremium dann nicht?
Also das Problem ist, dass natürlich diese Mühlen sehr langsam malen. Also wir sind sehr froh, dass wir auch die Möglichkeit haben, über die Eigenstimmbelange in einem Dialog zu stehen. Aber ich sage mal, seit den jüngsten Ereignissen hatten wir, glaube ich, zwei Sitzungen. Das heißt, in dieser Zeit kann eigentlich nichts großartig überredet werden. Und es ist eben auch nicht sehr förderlich, wenn wir auch manchmal ganz langsam Schritte von Gremium zu Gremium durch die verschiedenen Bereiche des DFBs langsam versuchen voranzukommen. wenn auf der anderen Seite mal eben so eine Extra-Veranstaltung gemacht werden kann, die dann vielleicht mit viel mehr Druck oder mit viel mehr Forderungen die Sache irgendwie torpediert. Also da arbeiten wir ganz mühsam, Schritt für Schritt, versuchen voranzukommen. Und anstatt dass wir, sage ich mal, tatsächlich gut vorankommen können, kommt dann eben sowas. Und das muss ich auch mal ein bisschen kritisch sagen zum Thema Medienberichterstattung. Zum Ende der Saison war das für mich ähnlich, als es eben nicht möglich war, in Ruhe an diesen Themen, die da aufkamen, zu arbeiten und in Ruhe zu überlegen, welche Lösungsansätze kann es geben, sondern da ist man eben wieder nur auf den Zug gesprungen, schnelle Sanktionen, schnelle Forderungen, schnelle Schritte. Und das ist eben genau das, was wir nicht mehr brauchen. Also das gibt es seit Jahren und da hat es keine Verbesserung gegeben. Und es muss endlich mal mit Ruhe und Sachlichkeit an diese Themen herangegangen werden. Und wir würden, wenn es diese Kanäle und Gremien gibt, auf diesem Weg auch gern weiterarbeiten. Aber es kann natürlich nicht sein, dass das dann für uns zwar einen Austausch, eine Austauschmöglichkeit gibt, dass die Entscheidung aber woanders bleibt. Wenn jetzt zum Beispiel das da drüben Entscheidungsgebung sein sollte, dann nützt es uns nichts, dass wir sonst in den Dialog stehen. Weil darauf konnten wir keiner nicht.
Und die AG Fernbelange ist vielleicht auch ein guter Hinweis. Also gerade die AG Fernbelange hat nur darum gebeten, dass zumindest ein Vertreter aus dieser AG an diesem Sicherheitsgipfel teilnehmen kann. Und auch das wurde verlangt. Also eine Institution, die von beim DFB verankert ist, hat selbst keinen Zugang zu diesem Sicherheitsgipfel, obwohl da offenkundig die Expertise sitzt. Das bekommen wir bei der AG Fernbelange stetig vorgehalten oder beurkundet. Von Seiten des DFB, wir sind die ausgewiesene Expertise für Fan-Themen, aber wenn dann wirklich mal ein Gipfel ansteht, zu dem genau diese Expertise gefragt ist, wird sie nicht wahrgenommen. Deswegen haben wir gedacht, wir veranstalten das heute hier, um ein Zeichen zu setzen.
Ja. Wir haben es gerne am DFB. Ich hätte eine Frage an Jans Busse. Ihr habt ja in eigener Erfahrung wirklich unglückliche Erfahrung gemacht mit dem Dialog mit DFB und DFL. Mich würde der Status quo interessieren von der Initiative. Habt ihr noch Gespräche, vielleicht im Hintergrund, oder ist es komplett gekappt worden?
Die gibt es natürlich weiterhin, deswegen sind wir hier. Wir sind weiter, dass in den Fangruppen eingesetzt wird, deswegen sind wir weiterhin daran interessiert, dass die so sicher und so geregelt wie möglich ablaufen kann. Der DFB ist auch nicht gut, sondern groß daran interessiert. Deswegen seit dieser ziemlich vielen ungeschickten Absage, die ja erst fadenscheinig und dann immer klarer wurde, der DFB mit uns nicht mehr in Dialog getreten. Wir aber auch nicht mit dem DFB, bei dir aktuell. Und das strahlt natürlich aber auch alle anderen Gesprächsangebote des Verbandes aus. Wenn man da über mehrere Wochen, Monate Zeit investiert, Gespräche geht und eine Lösung vor Augen hat, zumindest einen kleinen gemeinsamen Nenner, und man dann so abgefertigt wird, dass es weder für die Initiative gut noch gibt der DFB da ein gutes Bild ab, und vor allem sind alle weiteren Gesprächsangebote immer mit Furcht genießt, weil man eben nicht weiß, was ist so ein Wort, was da gegeben wirklich wert und wie Fans behandelt werden oder eben wahrgenommen, gewertschätzt werden, sieht man ja daran, sieht man aber auch an dieser nicht erfolgten Einladung für heute möglicherweise. Lädt zwar nicht der DFB ein, aber hätte er sich dann stark gemacht, wäre er selbstverständlich auch Fanvertreter gewesen worden. Das ist eine
Geschichte. Sebastian Scherer, Mediengruppe Matzak. Dieser ganze Gipfel steht ja unter dem Motto pro Fußball, also für Fußball gegen Gewalt. Habt ihr und Sie als Fanvertreter denn das Gefühl, dass es in diesem Stadion wirklich mehr Gewalt gibt? Gibt es das eine Konsequenz von vielleicht auch frustrierten Fans, die in irgendeiner Form darauf reagieren, dass das mit dem Pyro einfach nicht funktioniert, dass der DFB da nicht gesprächsbereit ist, oder ist das komplett Blödsinn, dass es in den letzten Jahren sich irgendwie verändert hat?
Erstmal zu der Frage um die angestiegene Gewalt, würde ich gerne einen Anlauf bemühen, denn das ist eine juristische Perspektive auf die Sache, die wir zwar auch teilen, aber ich denke, es ist vielleicht besser, wenn er darauf eingeht, und wenn Sie noch mehr zur Fernsicht dazu wissen wollen, können Sie gerne noch.
Ja, also wir sind ja nun als Juristen in der Arbeitsgemeinschaft Fan und Welt mit Fanbelangen sehr intensiv, gerade auf der juristischen Ebene beschäftigt, und auch ich selbst hier in Berlin bin insofern als Strafverteidiger tätig und vertrete auch Fans in anderen Bundesländern von anderen Vereinen, nicht nur aus Berlin, und insofern ist man natürlich an der Materie sehr nah dran, und wir haben uns mit der Arbeitsgemeinschaft Fan und Welt einfach mal die Mühe gemacht, und haben die Quellen genommen, die öffentlich zugänglich sind. Und das sind die Quellen der Polizei. Und gerade die Polizei, insbesondere die Deutsche Polizeigewerkschaft, ist ja immer sehr schnell dabei, von einem Anstieg zu reden, von viel schlimmeren Dingen zu reden. Und da muss man meines Erachtens zwei Dinge zu sagen. Das eine ist, heutzutage ist natürlich die Wahrnehmung von Fußball eine ganz andere als vor 10, 15 oder 20 Jahren. Und alle, die hier im Saal, vielleicht in meinem Alter sind, ich bin Mitte 40, wissen, dass es vor 20 oder 25 Jahren nicht wesentlich anders war als heute. Nur es wurde medial anders darüber berichtet, es wurde anders wahrgenommen. Aber auch wenn man auf der zweiten Seite sich die blanken Zahlen nimmt, die nüchternen Zahlen, die allein die Polizei aufgestellt hat, ist es schlicht und ergreifend nicht wahr, dass es angestiegen ist. Wir haben in unserer Stellungnahme, die liegt davor noch aus, ich will es kurz zitieren, auf den Seiten 4 und 5 das auch in Ansatz gebracht. Wir haben die Statistik der CIS genommen, der Zentraleinsätze für die Sporteinsätze der Polizei, die die Zahlen führt, wo alle Zahlen von allen Spielen zusammenlaufen. Und wenn man sich dort die Zahlen nimmt, sind also folgende Zahlen rückläufig. Das können Sie in unserer Stellungnahme auch sehen. Auf Seite 4, dass also quasi die eingeleiteten Strafverfahren rückläufig sind, die blanke Zahl. Die Anzahl der freiheitsentziehenden Maßnahmen ist rückläufig. Und die, also was auch gerade von der Deutschen Polizeigewerkschaft kommt, die Einsatzstunden der Polizei sind ebenfalls rückläufig. Nach ihren eigenen Unterlagen sind diese Zahlen rückläufig. Und da muss man nicht von einer Erhöhung der Gewalt reden oder von einer vermehrten Anzahl an Straftaten. Diese Zahlen sind rückläufig. Die einzige Zahl in der gesamten Statistik, die steigend war, ist die Zahl der Verletzten im Zusammenhang mit Fußballspielen. Da muss man allerdings sagen, dass in dieser Auflistung nicht unterschieden worden ist, sind es verletzte Polizeibeamte, sind es verletzte Fans und wodurch ist jeder Einzelne verletzt worden? Und wenn man eine seriöse Statistik aufmachen will und von Verletzten im Zusammenhang mit Fußballspielen redet, müsste man es wohl machen. Und wenn jeder ins Stadion geht, sieht man, dass man gerade in den letzten Jahren seitens der Polizei auch vermehrt zu Pfefferspray-Einsätzen neigt. Gerade das größte Beispiel ist in Hannover gewesen im letzten Jahr, wo allein 36 Personen verletzt worden sind. Das ist eine stolze Zahl für ein Bundesligaspiel. Und das sind Verletzte gewesen, die in dieser Statistik auftauchen, die aber durch Polizei, ich sage es in Anführungszeichen, Gewalt verletzt worden sind. Und da muss man dann natürlich unterscheiden in dieser Zahl der Verletzten im Zusammenhang mit Fußballspielen, wo kommen diese verletzten Zahlen her. Das müsste doch aufgelistet werden. Aber es wird zusammenfassen, das ist die einzige Zahl, die steigend ist. Alle anderen Zahlen sind sinken. Und was man dann auch noch vielleicht ein bisschen ins Verhältnis setzen soll, das ist auch das, was hier heute auch schon so gesagt worden ist. Wir wollen mehr Nüchternheit und mehr Sachlichkeit. Und wir sind ja hier im norddeutschen Raum, aber viele von Ihnen sind auch aus Süddeutschland, die besuchen das Oktoberfest, die besuchen in Stuttgart die Vasen. Und auch dazu haben wir die Statistiken, die von der Polizei zugänglich gemacht worden sind, als Arbeitsgemeinschaft Fernanwälte uns genommen und haben es einfach mal gegen die Zahlen gesetzt im Zusammenhang von Verletzten oder Ereignissen mit Fußballspielen. Und auch dort, wenn man dort die Verhältnisse sieht, wir haben es also für das Beispiel Oktoberfest auf Seite 5 unserer Stellungnahme gemacht. Dort ist also eine öffentliche Quelle des Polizeipräsidiums München, ist dort von uns erwähnt worden, dass also allein im Oktoberfest des letzten Jahres hatte die Polizei über 10.000 Verletzte gezählt. Da muss man sich mal überlegen, 10.000 Verletzte. Die CIS sagt aber, im Zusammenhang mit Fußballspielen in der letzten Saison, einschließlich verletzter Polizeibeamter und verletzter Fans, war die Zahl, ich würde sagen, 346. 346 gegen 10.000 und die 846 beim Fußball sind aber von, ich weiß nicht, wie viele Besucher wir in den ersten drei Ligen haben, 17 Millionen, 20 Millionen, ich weiß es nicht. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dann müsste man in die Diskussion einfach ein bisschen mehr Nüchternheit bringen und ein bisschen mehr Sachlichkeit bringen. Und diese Zahlen hätte ich gerne mal von der Polizei, das sind ihre eigenen Zahlen, selbst kommentiert. Und dann kann man aus unserer Sicht als Anwälte nicht davon reden, dass diese Zahlen, dass es eine erhöhte Gewalt gibt im Verhältnis zu den letzten 15 oder 15 Jahren. Das ist unseres Erachtens schlicht und ergreifend nicht der Fall.
Ja. Ja, kurz einfach, die Frage hat ja impliziert, dass der vermeintlich Anstieg der Verletztenzahlen, die wir jetzt gerade schon ins Verhältnis gesetzt gehört haben, mit Pyrotechnik übermengt. Das ist ohnehin Quatsch.
So meinte ich es tatsächlich nicht. Ich meinte einfach nur, ob vielleicht eine Folge solcher Frustration dazu führt, dass es tatsächlich in irgendwelchen Fanblöcken mehr oder weniger Aktionen gibt, die jetzt unabhängig von Pyro sind, die dann auch irgendwie kritisch. Also so war das gedacht.
Ergänzen würde ich gerade ganz gern noch, weil wir das auch immer wieder thematisieren, diese Aufschlüsselung dieser Statistik,
Da fehlt noch ein ganz anderer wichtiger Bereich, nämlich im Bereich der eingeleiteten Verfahren, nämlich die Erklärung, wie viele dieser eingeleiteten Verfahren werden denn mit Freispruch eingestellt oder wegen Geringfügigkeit und wie viele Verurteilungen gibt es tatsächlich. Erst dann, bin ich der Meinung, ist so eine Statistik auch aussagekräftig und dann wird auch noch einiges relativiert werden. Nichtsdestotrotz gibt es beim Fußball Gewalt, so wie es sie auch schon immer gegeben hat. Und natürlich müssen wir uns auch damit beschäftigen. Und das ist natürlich auch ein zentrales Thema auch unserer Fernsozialarbeit. Aber auch da nochmal ist eben diese Versachlichung wichtig und auch die richtige Einordnung, um dementsprechend auch vernünftig auch mit dem Thema umzugehen und auch dann in die Tiefe einsteigen zu können. Und da bringt es definitiv nichts, mit der großen, die große Keule rauszuholen und Pauschalverurteilungen auszusprechen.
Darf ich nochmal nachfragen zu diesen 10.000 Verletzten beim Oktoberfest? Sind die alle selber von der Bank gefallen? Oder?
Das kann ich nicht sagen. Wir haben sie aus einer Quelle, die haben wir auch angegeben. Das ist die Quelle ist der sogenannte Wiesenreport des Polizeipräsidiums München vom 3.10.2011. Da haben wir es her.
Da gibt es nur diese Zahlen.
Da gibt es nur diese Zahlen.
Die Zahlen gibt es so auch von der CIS, die sind auch nicht aufgeschrieben. Das kann auch jemand gewesen sein, der einen Anstoß, eine Herzattacke bekommen hat.
Ja, aber wir haben eben nicht Zahlen aus verschiedenen Quellen genommen, sondern alle Quellen, die wir genommen haben, sind erstens öffentlich zugänglich und zweitens Quellen der Polizei. Nicht mehr, nicht weniger.
Vielleicht noch, wenn eine Nachfrage kommt, noch ein Nachmach zum Thema Verantwortung der Vereine und Ausbau der Fanarbeit. Und wo fließen denn die Gelder in die Mehreinnahmen bezüglich der Vermarktung? Werde ich auch häufig darauf angesprochen, wie es auch bei den Fanprojekten einfach aussieht. Ja, es wird momentan geht keine Meldung von Seiten der Vereine oder von DFB oder auch vom Bundesinnenminister oder von den Länderinnenministern raus, wo nicht die Ausweitung der präventiven Fanarbeit gefordert wird. Also insbesondere eben die Arbeit der Fanprojekte gestärkt werden soll. Auch da muss man sich einfach mal die nüchternen Fakten einfach anschauen. Wir haben bundesweit mittlerweile erfreulicherweise rund 50 Fanprojekte, die dementsprechend mit Fachkräften ausgestattet sind. Aber von diesen 50 Fanprojekten sind es etwa ein Drittel, bestimmt ein Drittel, die absolut am Minimum von der Ausstattung her arbeiten, wo es momentan einige Standorte gibt, die von der Schließung bedroht sind. Weil einfach auch die Kommunen und auch die Länder ihren finanziellen Verpflichtungen da nicht nachkommen, beziehungsweise auch teilweise nicht nachkommen können, weil die Mittel einfach knapp sind. Und an der Stelle frage ich mich natürlich schon, das Thema Fußball wird so aufgehängt, dass der eben Bundesinnenminister das im Prinzip zur Chefsache erklärt hat, warum dann nicht auch mal von der Seite aus vorgeschlagen wird, okay, der Bund beteiligt sich mal an der Finanzierung der Fanprojekte. Warum das dann immer nur weitergeleitet wird. Es ist schön, auch für uns zu wissen, dass unsere Arbeit geschätzt wird und für notwendig erachtet wird, aber auf der anderen Seite müssen natürlich die Rahmenbedingungen dafür auch stimmen. Und wir haben in der Vergangenheit, im Gegensatz beispielsweise zu den Polizeigewerkschaften, haben wir eigentlich nie geklagt, was das angeht. Ja, also Stichwort Finanzierung, Stichwort Überstunden, was alles dranhängt. Ich finde, mittlerweile ist aber wirklich mal der Punkt, wo man da wirklich mal den Finger in die Wunde legen muss. Weil man kann nicht auf der einen Seite den Ausbau der Arbeit fordern, auf der anderen Seite die Mittel abziehen und die Mitarbeiter entlassen müssen. Das ist so ein Punkt, da würde ich mir gerne mal auch eine positive Aussage wünschen, insbesondere eben von der Bundespolitik.
Wir sprechen bundesweit von 160 Hauptamtlichen. Das ist eine überschaubare Zahl. Das ist jetzt die Polizei.
Ich würde gerne noch mal, Jans, zu dem Pyro-Thema, das hat ja einfach so einen Symbolcharakter irgendwie bekommen. Nach dem Scheitern der Gespräche kann man ja nicht sagen, dass es jetzt weniger geworden ist mit dem Feuer in der Kurve oder auch nicht unbedingt mehr nach den Vorstellungen der Kampagne. Würdest du da zustimmen und wie ist da eure, sagen wir mal, Prognose für die nächste Saison? Also was ist da zu erwarten? Wird es so weitergehen oder wird es aufhören zu brennen?
Das ist ein Problem. Die Kampagne gibt es ja nicht erst seit der Stadt. Die Kampagne
hier, das wird also weiterhin geben. Und dann ist es selbstverständlich so, dass diese Kampagne sich selbst auferlegten Regeln des Umgangs mit Pyrotechnik auch durchgetragen sollten in den Dialog mit dem DFB. Und wenn da der DFB den Dialog so, wie ja bekannt, beendet hat, ist es natürlich so, dass diese Form der Kommunikation oder der nicht mehr Kommunikation nicht unbedingt die moderaten Kräfte in den Dialog stärkt. So dass also Leute, die ohnehin schon immer der Überzeugung waren, es lohnt sich nicht, in diesen Dialog zu treten, bestärkt werden und dann aber auch meinen, dass jemand diese selbst auferlegte Regeln nicht immer mehr halten. Ich denke schon, dass das im überwiegenden Teil funktioniert, aber es gab natürlich ein paar prominente Beispiele, in denen das nicht der Fall war. Und das ist mit Sicherheit, so wie wir das tun, eine direkte Folge dieses Gesprächs daraus. Denn wir waren ja kurz davor, zumindest bundesweit Pilotprojekte, wo war es einmal einführen zu können. Das wäre rechtlich sicher gewesen. Da gibt es zwei Gutachten dazu, sogar eines vom DFB in Auftrag gegeben. Wäre also möglich gewesen, da in bestimmten Rahmenbedingungen eine Lösung zu finden. Und das ging mit dem DFB dann offensichtlich doch zu schnell und da hat man dann ein paar Gründe erst erfunden, um sich nicht selbst der Lüge zu entlarven, hat es dann auch schon endlich doch zu getan.
Die Frage dabei, wenn ich da einhaken darf, ist ja im Grunde genommen, warum sich der DFB so sehr dagegen sträubt, lediglich zu sagen, okay, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind, dann wird es von uns keine Sanktionierung in Form von Geldstrafen geben. Denn es wird zwar immer gern von DFB und DFL angeführt, dass man ja nicht die Gesetze ändern können, aber das verlangt ja auch keiner von DFB und DFL, sondern lediglich zu sagen, okay, rechtliche Voraussetzungen sind gegeben, dann sind wir die Letzten, die da jetzt noch irgendwie den Spielverderber machen wollen. Ich glaube, es gab in Chemnitz mal so ein Projekt, wo auch alles mit Ordnungsbehörden, Vereinen, Stadionbetreiber etc. abgesprochen war. Selbst die szenekundigen Beamten haben sich damals für das Abbrennen von Pyrotechnik, das legale Abbrennen von Pyrotechnik eingesetzt. Der Einzige, der mitgespielt hat, war der DFB, der im Nachhinein dann eine Strafe dafür den Verein aufwenden kann. Und das ist natürlich eine sehr missliche Situation.
Weitere Fragen?
Vielleicht so eine atmosphärische Laberfrage. Gerd Danowski, ich arbeite frei und bin Soziologe. Also wir auch als Reflexion vielleicht an uns alle, also es entsteht ja immer wieder der öffentliche Druck, der niemand so genau beschreiben kann, was ist das eigentlich genau? Es gibt Aussagen aus Politik, es gibt Vorkommnisse, es gibt dann Aussagen von Verbänden und dann gibt es das Mediencoverage drumherum. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass das alles sich gegenseitig so ein bisschen beschleunigt. Diese Wellen sind immer kürzer geworden. Ne? Wir hatten früher Wellen, da wurde ich angerufen, alle anderthalb Jahre kam dann ein Journalist und sagte, da ist was passiert. Und da sind drei Sachen zufällig auf einmal passiert, die ein bisschen heftiger aussehen. Was sagen Sie dazu? Mittlerweile passiert das alle drei Monate irgendwie und parallel kommen eben auch alle drei Monate diese Gipfel und ähnliche runde Tische und sonst was, wo dann Absichtserklärungen stattfinden und immer wieder Ad-Hoc-Maßnahmen besprochen worden sind. In den letzten 20 Jahren Ad-Hoc-Maßnahmen geholfen hätten, dann hätten wir heute keine Gewalt mehr. Also wenn man sich mal genau anguckt, wie dieser Verlauf gewesen ist. Wie erklärt ihr euch immer wieder diese Wiederholung? Ist das ein Unwissen der Politiker, dass sie überhaupt sich damit nicht auseinandersetzen mit diesem Thema und dann immer wieder darauf hereinfallen? Ist das genau das Gleiche bei uns Journalisten und Journalistinnen, die immer wieder draufspringen? Und vor allem, wie fühlt man sich da als erwachsene Menschen selbst? Wenn Wohnungs-Neubausiedlungen gebaut werden, werden Menschen, die bewohnen, gefragt, wie der Spielplatz gebaut werden soll. Auf der anderen Seite, wie ihr auch schon gerade gesagt habt, wenn Regeln verletzt werden, dann gibt es dafür Strafen und man ist bereit, die auch zu akzeptieren. Also selbst wenn man Auto fährt, dann entscheidet man sich, zu schnell zu fahren, weil man weiß ungefähr, welche Strafen man dafür kriegt. Das muss eine Demokratie einfach aushalten. Wie fühlt man sich da einfach, wenn man immer wieder als K.O. bezeichnet wird, aber die Zahlen, die ihr präsentiert, was radikal anderes sagen?
Ich glaube, das ist so das Gefühl des ungläubigen Kopfschüttelns. Also ich nehme es keinem Journalisten übel, wenn er auf diesen Zug aufspringt, der meist von Politik oder Verbandsvertreter wieder angeschoben wird. Kann auch von einem Minister, glaube ich, nicht erwarten, dass er sich mit all den Sanktionierungsmaßnahmen und Möglichkeiten mit Prävention, dies und das, was es alles rund um den Fußball gibt, sonderlich nicht auskennen. Weil ich glaube, der Bundesinnenminister hat was Besseres zu tun, eigentlich, sollte er es tun in der heutigen Zeit. Ich kann es ihm nicht übel nehmen, wenn er nicht weiß, dass es bundesweite Stadionverbote gibt. Dann schmunzel ich darüber. Und ich kann es auch einem Journalisten nicht krumm nehmen, der hat alle paar Monate wird er mit dem Thema vielleicht mal konfrontiert und zwischendurch arbeitet er jeden Tag an einem anderen Thema. Allerdings finde ich, dass in solchen Situationen, wenn man selbst dann ein Spezialist ist, die Spezialisten in solchen Situationen auch gefragt werden sollten oder die Experten. Denn, und damit komme ich im Grunde genommen zu den Fanvertretern, niemand weiß so gut, wie die Atmosphäre in den Kurven, in den Stadien zurzeit ist, was sich dort abspielt, wie so die Gedankengänge der Fans sind, was so die Wege in Anführungsstrichen sind, was möchte man haben, was geht einem auf die Nerven. Und da müsste man eigentlich mal sein Ohr etwas näher an die Szene bringen. Und es ist natürlich sehr, sehr möglich, wenn beispielsweise jetzt die BRG oder die KOS befragt werden, aber da zitiere ich ganz gerne mal Michael Gabriel von der KOS, der irgendwann einmal gesagt hat, nachdem es wieder hieß, als Fanvertreter war Michael Gabriel von der KOS bei einem Spitzengespräch anwesend, Michael Gabriel ist kein Fanvertreter, Michael Gabriel ist ein Fanversteher. Und das sind die Herrschaften von der BRG, das sind die von der KOS, aber Fanvertreter, das sind die, die das hier nicht beruflich machen, sondern die seit Jahren jedes Wochenende ins Stadion gehen, die ganz genau wissen, wie die Kurven ticken, die ganz genau wissen, wo gerade die Probleme sind. Die werden leider Gottes nicht gefragt. Und ich glaube, wenn man hier mehr kommunizieren würde, dann könnte man auch eine ganze Menge Hysterie aus diesen Wellenbewegungen nehmen.
Vielleicht könnte man wissen, der Bundesinnenminister könnte auch sein eigenes dazu tun, wenn er quasi die Ebenen und Gremien, die ihm unterstehen, auch entsprechend anweist, entsprechende Handlungen zu machen. Was wir als Anwälte auch feststellen, ist die unseres Erachtens schlicht und ergreifend rechtswidrige, übliche Vorgehensweise, dass Polizeibeamte, also Mitarbeiter, also Angehörige des Bundesinnenministeriums, Empfehlungen aussprechen an die Vereine, Stadionverbote auszusprechen. Polizeibeamte geben, bevor überhaupt eine Akte, ein Strafverfahren, als es eingeleitet worden ist, überhaupt beim Staatsanwalt gelandet ist, geben Daten an Dritte raus, an die Vereine, an andere, teilweise sogar an die Presse, was nach der Strafprozessordnung nur der Staatsanwalt darf. Das sind Praktiken, die über die wir nie etwas lesen, die aber an die Öffentlichkeit gehören und die auch öffentlich gemacht werden müssen und diskutiert werden müssen. Das ist eine rechtswidrige Praxis. Wir streiten uns seit jeher in unserer Praxis damit rum. Mandanten kommen zu uns, die wissen nichts von einem Strafverfahren, haben aber schon ein Stadionverbot. Da muss man sich dann ernsthaft fragen, woher hat der Verein den Namen? Und das kann unseres Erachtens nicht sein. Und da müsste Herr Friedrich vielleicht auch mal im eigenen Bereich ein bisschen aufräumen. Da müssten auch die Innenminister der Länder, die ja auch gerade in der letzten Zeit immer sehr schnell mit Sanktionen bei der Hand sind, die vielleicht mal versuchen, ihre Mitarbeiter in den einzelnen Bundesländern nach den entsprechenden Polizeigesetzen anzuleiten und entsprechend handeln zu müssen. Denn diese rechtswidrige Praxis, die also noch bei verschiedenen anderen Fällen ausführen kann, die gehört einfach eingestellt. Das kann nicht sein. Das ist immer zu Lasten des Fans. Wir haben teilweise auch als Anwälte so ein bisschen das Gefühl, dass die Fußballfans in diesem Land für alles Böse in diesem Land verantwortlich gemacht werden. Also keine andere gesellschaftliche Schicht oder keine gesellschaftlichen Bereiche werden so dramatisiert, werden so hochgeschaukelt, sind medial so im Fokus, auch im negativen Fokus, als Fußballfans, wenn man sich anguckt, was im Sommer und im Frühjahr bei jedem Schützenfest passiert, was in jeder Diskothek am Wochenende los ist, das interessiert im Prinzip schlicht und ergreifend keinen, macht es aber ein Fußballfan, steht es in den Zeitungen und wird vom Herrn Innenminister dramatisiert. Und das ist das, was ich am Anfang sagte, wir müssen einfach alle zusammen, und deshalb ist auch hier heute eingeladen worden, versuchen in die gesamte Debatte mehr Sachlichkeit, mehr Nüchternheit und mehr Unaufgeregtheit zu kriegen.
Rechtsanwesenden, das zu verstehen.